Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Mein heutigen Gast, Marc Clemens, habe ich eingeladen, weil er sich beruflich mit einem Trend beschäftigt, der mich momentan wirklich umtreibt. In meinem Umfeld arbeiten immer mehr Menschen freelance und haben überhaupt keine Lust mehr auf eine Festanstellung. Marc hat da ein Geschäftsmodell draus gemacht. Er betreibt nämlich zwei Plattformen für Selbstständige, zum einen Code Control, da geht es vor allem um Freelancer im IT-Bereich, und noch eine HR-Plattform namens 9AM. Mich hat interessiert, stimmt meine Beobachtung? Wollen jetzt wirklich alle selbstständig arbeiten? Und wenn ja, wie geht das zusammen mit Rezession, Krise, Krieg? Suchen da nicht alle eher die Festanstellung? Herzlich willkommen, Marc.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, natürlich direkt die Frage zum Einstieg. Marc, du redest viel über die Freelance Revolution. Warum wollen denn jetzt alle selbstständig arbeiten? Was ist dein Eindruck? Und stimmt das überhaupt?
Ja, ist natürlich eine große Frage. Also sind es alle? Ich würde am liebsten immer sagen, ja klar, es sind alle. Aber mit Sicherheit nicht. Wir glauben, es sind so um die 30-50%, die tatsächlich lieber als Freelancer arbeiten wollen würden.
Mhm. Über alle Branchen oder jetzt IT?
Nee, über alle Branchen. Mit Sicherheit gibt es so ein bisschen Unterschied zwischen den sogenannten Knowledge-Workern und Blue-Collar-Jobs. Das heißt, je nachdem, welche Qualifikation man hat, gibt es da ein anderes Bedürfnis. Und das geht schon so ein bisschen dahin, warum passiert es überhaupt, dass Leute jetzt mehr und mehr Freelancer werden wollen? Und für uns kommt es immer am Ende auf die Talent Shortage, die Arbeitskräfte, den Arbeitskräftemangel zurück.
Mhm. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
Ja, musst du dir vorstellen, früher waren Freelancer, also im Deutschen gibt es eigentlich den Begriff Freelancer auch gar nicht. Es gibt irgendwie frei arbeitende, gewerblich arbeitende, Solo-Selbstständige mit GmbHs oder UGs. Mhm. Das heißt, wir haben gar nicht so diesen einen Begriff Freelancer. Aber wenn wir uns das anschauen, dann waren früher Freelancer eigentlich, ich mache es jetzt ein bisschen platt, zwei Kategorien. Das eine waren die Berater, die halt reinkamen, wenn man irgendwie im Unternehmen einen Peak hatte und eine mehr Person Power brauchte und mehr Unterstützung brauchte. Mhm. Und das andere waren selbstständige Arbeitskräfte, die eben ihre Arbeit selbstständig angeboten haben. Das kann eine Reinigungskraft sein, das kann aber auch in der Logistik sein oder ähnlichem. Mhm. Aber meist waren es immer unterstützende Leute, die für so Auftragspeaks reinkamen. Und jetzt ist was über die letzten Jahre passiert, dass wir über die Maslow'sche Bedürfnispyramide, also ich weiß nicht, ob du das Modell ein bisschen kennst, aber...
Gerne einmal erklären.
Okay. Im Kern geht es darum, dass es verschiedene Ebenen gibt in der Pyramide. Physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Mhm. Und die Idee ist immer, dass die Pyramide sich von unten auffüllt. Das heißt, es muss immer die vorige Stufe erfüllt sein, damit die Leute sich auf die nächste konzentrieren. Das ist nicht ganz schwarz-weiß. Das heißt, natürlich hat man auch Interesse an Selbstverwirklichung, wenn man gegebenenfalls noch gewisse Sicherheitsbedürfnisse offen hat. Aber natürlich, umso mehr die unteren erfüllt sind, umso mehr kümmert man sich um diese oberen. Mhm. Jetzt mit dem Arbeitskräftemangel sind wir in der Situation, also vielleicht auch zum Hintergrund, wir haben im August, hatten wir den absoluten Peak von offenen Stellen in Deutschland mit 1,9 Millionen offenen Stellen. Mhm. Jetzt bedeutet es, dass wir hatten, wenn wir die Pyramide anschauen, physiologische Bedürfnisse, das heißt Essen, ein Haus, wo zum Schlafen, das haben wir Gott sei Dank in Deutschland schon sehr lange. Dann gibt es die Sicherheitsbedürfnisse, das sind natürlich, fühle ich mich sicher, aber auch fühle ich mich mit Sachen wie Arbeitsplatzsicherheit sicher. Mhm. Und jetzt fängt es plötzlich an, dass mit diesem Arbeitskräftemangel, wie dieses, eine ganze Workforce, die ganzen Arbeitskräfte, 45 Millionen Leute in Deutschland, anfangen zu sagen, ja, jetzt habe ich auch Sicherheitsbedürfnis, ist erfüllt. Und plötzlich kümmere ich mich um soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung.
Also Work-Life-Balance zum Beispiel.
Work-Life-Balance ist eins davon. Dann kommt es generell, was ist die Vision des Unternehmens? Für wen will ich arbeiten? Wie will ich arbeiten? Wann will ich arbeiten und wo will ich arbeiten? Das heißt, ganz viel, früher hat man vielleicht gesagt, so Soft-Factors. Mhm. Die kommen jetzt alle rein und man sagt, okay, ich kümmere mich darum. Jetzt haben wir parallel aber eine Situation, in der die meisten Arbeitgeber gar nicht darauf vorbereitet sind. Also die HR-Welt, aber vor allem, ich würde es ein bisschen allgemeiner nennen, sagt heute wahrscheinlich eher People Management, die haben es nur nicht geschafft, die Organisation darauf vorzubereiten, dass wir als Organisation die Talente ins Zentrum setzen müssen und uns um diese Bedürfnisse kümmern. Mhm. Wenn ich jetzt wiederum an Freelancer schaue, ist ja noch ein Satz, wenn ich noch wieder an Freelancer schaue, dann sind es genau diese Dinge, die die Leute ins Freelancertum treiben und wo die Leute sich unheimlich wohlfühlen.
Mhm. Ich würde gerne später nochmal dahin gehen, wie die Unternehmen jetzt darauf reagieren oder wo es vielleicht da auch Lücken gibt. Aber tatsächlich sagst du ja eigentlich auch, viele Menschen wollen jetzt selbstständig werden, weil sie sehr gesättigt sind ansonsten. Verstehe ich das richtig?
Naja, was heißt gesättigt? In einer unheimlich schönen Situation, dass man sich darum kümmern kann, das zu arbeiten, was einem Spaß macht.
Und das finde ich eben so interessant, weil gleichzeitig würde ich ja sagen, in den letzten 2 Jahren, es gab ja massive Krisen. Es gab Corona, Unsicherheit am Arbeitsplatz, Kurzarbeit. Da waren wir ja teilweise wirklich in dem Krisenmodus, keiner weiß, wie es weitergeht. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Wir sind auf dem Weg in eine Rezession. Also man könnte ja eigentlich auch dagegen argumentieren und könnte sagen, so unsicher wie gerade hat sich schon lange nicht mehr angefühlt. Warum hast du den Eindruck, dass die Leute trotzdem sagen, dieses, was du eben mit der Bedürfnispyramide beschrieben hast, wird wichtiger und dass die Leute vielleicht trotzdem sagen, mir ist aber mein persönliches Leben wichtig?
Also ich glaube, wenn wir uns vergleichen mit der Generation meiner Eltern, Babyboomer-Generation, die am liebsten ein Leben lang beim gleichen Unternehmen arbeiten wollten, die so nach dem Krieg kamen, die hatten ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ja? Und ich glaube, das hat meine oder unsere Generation schon gar nicht mehr. Und wenn wir jetzt die nächste Generation anschauen, die nochmal ganz anders aufgewachsen ist. Und ich sehe schon meinen Sohn mit 3 Jahren, der einfach anders aufwächst. Ja? Dann glaube ich schon, dass wir, wenn es um dieses Sicherheitsbedürfnis geht, eine ganz andere Situation haben als früher. Natürlich gibt es immer Unsicherheiten. Das ist außer Zweifel. Nur wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo noch diese Talent-Shortage, diese Arbeitskräftemangel herkommt, dann liegt es daran, dass wir eine überalternde Gesellschaft haben, dass wir einen deutlich verändernden Bedarf an verschiedenen Fähigkeiten haben. Mhm. Heißt, vielleicht mal in Zahlen, in den nächsten 10 Jahren werden wir innerhalb Deutschlands 5 Millionen weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben, wenn wir es nicht schaffen, die zu kompensieren durch Immigration. Und jetzt kann natürlich eine Krise kommen, aber die Krise wird es nie schaffen, so viel Arbeitsplätze zu vernichten, wie wir momentan tatsächlich an Arbeitskräftemangel haben. Mhm. Und damit wird auch, glaube ich, die Rezession, eine Wirtschaftskrise, plötzlich eine ganz andere. Die wird viel abstrakter. Irgendwie, man redet davon, natürlich gibt es Ängste und ja, es hat einen Einfluss aufs Kaufverhalten, gerade die Inflation, aber ich habe die Hypothese, dass wir das erste Mal eine Wirtschaftskrise sehen, die sich recht geringfügig auf der Arbeitslosenquote zeigen wird.
Mhm. Sondern eher bei der Kaufkraft?
Eher bei der Kaufkraft, genau. Wobei da ist ja das Lustige, wenn wir uns anschauen, wie die Reallöhne hochgehen, dann gibt es jetzt einen richtigen Kampf nach oben. Die Gehälter gehen hoch, weil es ist nach wie vor so, dass die Arbeitnehmer sagen, das Wichtigste ist für mich erstmal ein höheres Gehalt und das Nächste ist Flexibilität.
Ja, plus Inflation, Lohnpreisspirale, also die Gehälter werden ja vermutlich noch weiter steigen. Aber also ich finde interessant, dass du sagst, du glaubst eigentlich, das hat keine Auswirkung, weil wenn ich mich so erinnere, was ich an Krisen erlebt habe, wurde zuerst ja eigentlich immer bei den Freien gespart. Dass man gesagt hat, so wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Kernbelegschaft und alles, was frei kommt extern, das sparen wir weg. Siehst du gerade schon eine Entwicklung in die Richtung oder eher das Gegenteil?
Ja, nee, tatsächlich sehen wir das. Sehen wir jetzt so seit 2-3 Monaten. Mhm. Wir sehen sowas, was wir auch zum Beginn der Corona-Krise gesehen haben. Und zwar so ein bisschen Schockstarre. Mhm. Die Unternehmen sagen, oh, jetzt müssen wir erst mal schauen, was passiert. Und dann sind natürlich immer die Externen die Ersten, die erst mal ein bisschen gebremst werden. Gleichzeitig, wenn wir dann nachfragen, sagen, wie ist die aktuelle Situation, dann ist immer klar, ja, wir brauchen aber die Talente. Mhm. Heißt, wir machen gerade Stopp, weil wir irgendwie nicht wissen, wo geht's hin und Angst haben. Ja, ist auch so dieses, die Erfahrung zeigt dir eigentlich, wann immer eine Krise im Raum steht, muss ich ganz schnell mal Leute entlassen und Kosten einsparen. Mhm. So, und das ist so diese natürliche Reaktion auf das, was momentan passiert. Aber gleichzeitig, wenn du fragst, dann kommt die Antwort, ja, wir brauchen aber die Talente. Ja, unser Produkt geht nicht voran, wenn wir die Leute nicht haben. Also wir müssen irgendwie Lösungen finden, wie wir dennoch hiren können oder nicht in Rückstand kommen.
Mhm. Und das heißt, wenn du meinst, aber ihr beobachtet das, ihr seht schon zurückgehende Auftragslage?
Ja, also wir sehen es und wir wissen es auch von Mitbewerbern, dass es momentan der Fall ist.
Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Bei uns allen nicht so, dass wir sagen, kritisch, aber so, dass wir sehen, da ist ein klarer Faktor drin. Mhm. Parallel sehe ich aber immer mehr Leute Freelancer werden. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil die Freelancer-Stundensätze sind in den letzten Jahren exorbitant gestiegen. Mhm. Wenn das mal wieder ein bisschen eine Reduktion bekommt, ist es vielleicht gar nicht falsch für den Markt.
Okay. Ja, du hast es eben schon angesprochen, das Wort Freelancer, was man darunter versteht, das ist sehr groß. Ich habe natürlich versucht, vorher auch ein paar Daten zu wälzen und habe dann so festgestellt, also laut Statista, die Zahl der Selbstständigen in den sogenannten freien Berufen, das sind zum Beispiel PsychotherapeutInnen, TierärztInnen, aber auch KünstlerInnen, Publizisten, die Zahl geht massiv hoch. Die Zahl der Selbstständigen insgesamt in Deutschland, wenn man alles zusammennimmt, ist eigentlich eher rückläufig. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass es in bestimmten Bereichen boomt und in anderen, also es gab zum Beispiel auch eine Bewegung ganz stark in den letzten anderthalb Jahren, dass die Verwaltung massiv gewachsen ist und mehr Leute sich eine Festanstellung gesucht haben beim Staat, mal platt gesagt. Was ist da dein Eindruck? Welche Branchen boomen da gerade und wo geht es vielleicht eher mehr Richtung Sicherheit?
Also erstmal, ich glaube, wir haben eine ganz schlechte Datenlage in Deutschland. Mhm. Wenn wir die USA anschauen, dann sind wir inzwischen bei 36% der kompletten Arbeitskräfte. Die Freelance sind, ich glaube, um die 29%, die Vollzeit-Freelance sind. Mhm. In Deutschland, ich kenne auch die Statistiken und gerade so, wenn man sich Statista anschaut, dann sehe ich da irgendwie in den letzten 30 Jahren eine Verdreifachung.
Genau.
Die sonstigen Zahlen sind so ein bisschen schwierig. Die Arbeitsagentur hat mal so ein paar Daten gegeben, die irgendwo um die 12% sind in Deutschland. Von der von allen Arbeitskräften, das bedeutet vielleicht irgendwie 4,5-5 Millionen um den Dreh. Heißt, ich glaube, die Datenlage gibt es nicht her, dass wir das interpretieren können in Deutschland.
Mhm.
Mit Sicherheit ist es so, dass dieses Konzept der Wissensarbeiter und innerhalb der Wissensarbeiter all die, die flexibel projektbasiert ihre Arbeit erledigen können, das sind klassischerweise Digitalberufe, die sehen einen unheimlichen Wachstum. Und wir sehen natürlich einen unheimlichen Wachstum in den Berufen, die Fähigkeiten nachfragen, die sich häufig ändern. Also das kann eben Tech sein, das kann aber auch ein Performance-Marketeer sein oder MarTech, also ein Marketing-Manager, der aber viel Technologie versteht und das mit reinfließen lässt. Es kann BI sein, das kann also alles diese Technologien, die oder diese Jobs, die recht jung sind, in denen sehen wir natürlich das stärkste Wachstum.
Mhm. Du hast ja tatsächlich auch zwei Plattformen. Ist das die eine, die sich sehr stark auf IT fokussiert, Code Control, und die 9AM-Plattform? Hast du das sozusagen auch so aufgespalten, weil bei Tech einfach nochmal sehr viel mehr drin ist?
Ja, wir kamen ursprünglich aus dem Tech, weil da schon immer viel mehr drin war.
Mhm.
Tatsächlich ist unsere Vision aber schon immer Enabling the Freelance Revolution. Wir probieren tatsächlich einerseits den Freelancern, aber andererseits den Unternehmen zu ermöglichen, einfacher zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Und die zweite Plattform 9AM ist eine Plattform, die wir als Freelancer Operating System, Freelancer OS sehen. Also so eine Art Infrastruktur für das Freelancing. Und damit sprechen wir alle Freelancer an und damit sprechen wir aber ganz besonders auch Unternehmen an. Also bieten so Sachen an wie einen Scheinselbstständigkeitstest, ein Vertragstool, um Online-Verträge abzuschließen, ein Tool, um alle Freelancer auf einer Rechnung zu bezahlen. Das heißt, ganz viel, um diese administrativen Arbeiten drumherum zu lösen.
Mhm. Und wie ist da die Nachfrage? Wie entwickelt sich das gerade bei 9am?
Sehr gut. Wir haben die Plattform Anfang des Jahres gestartet. Und ich glaube, ein Thema, was gut geklappt hat, ist die Scheinselbstständigkeit. Wir sind in Deutschland in einem Setup, das leider politisch das die Scheinselbstständigkeit groß schreibt und das Freelancertum klein. Bedeutet, es ist ganz schwierig, auf einer rechtlich sauberen Basis als Unternehmen mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Es gibt einfach keine klaren Richtlinien, sondern es ist alles sehr, sehr grau. Und damit probieren wir zu helfen mit 9am. Und haben da mit Hogan Lovis, einer großen Rechtsanwaltskanzlei, eben diesen Compliance Hub entwickelt. Und da sehen wir einfach, wie sehr die Unternehmen genau das brauchen.
Mhm. Und ich würde gerne mal zurück zu dem Thema mit der IT-Branche kommen, weil wir hatten tatsächlich auch beim Handelsblatt dann einen großen Text in diesem Jahr mit Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Und da hieß es, seit Corona-Beginn hat die Branche um 9% zugelegt. Also 106.000 IT-Fachleute, die wegen der Digitalisierung sich selbstständig gemacht haben. Kommt das ungefähr mit dem überein, was du bei Code Control siehst? Oder mal andersrum gefragt, vielleicht ein bisschen ketzerisch, lässt sich überhaupt noch jemand, der IT-mäßig was kann, sich fest anstellen?
Nee, auf keinen Fall. Also stimmt auch nicht. Natürlich, klar. Aber warum sollte ich? Ich sehe das immer von beiden Seiten. Als Freelancer stehe ich morgens auf und entscheide mich jeden Tag für den Job. Jeden Tag sage ich, mit dem Kunden will ich weiter zusammenarbeiten. Das heißt, ich bin höchst motiviert, ich habe Freude, ich suche mir das Projekt bewusst aus, die Kollegen bewusst aus, alles, was ich da mache. Als Festangestellter habe ich immer so dieses Gefühl, es gibt ja diese Montagsfragen. So, freuen sich auf die Arbeit, ist ein guter Start in die Woche. Und dann sagen die meisten, nee. Ja. Also wir sind bei, ich glaube, 17% oder so unzufriedenen, also sehr unzufriedenen Festangestellten. Bei Freelancern ist es irgendwie 1,5%. Ja. Also die Freelancer, die haben Lust zu arbeiten. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, immer einen Job zu bekommen als Tech-Freelancer. Ich verdiene unheimlich gut und habe diese Glückseligkeit. Warum sollte ich das denn nicht machen?
Naja, manche wollen ja trotzdem, weil du hast eben gesagt, Thema die Skills, die angeforderten, ändern sich oft schnell. Wenn vielleicht dann eine Krise kommt, ist man als erstes weg. Ich hätte schon gedacht, dass solche Faktoren vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber das beobachtest du gar nicht, also im Tech-Bereich?
Nee, gar nicht. Also du musst auch dir überlegen, dass du als Freelancer ein deutlich stärkeres Investment normalerweise in Weiterbildung machst. Also wenn du die Studien dir anschaust, dann sind Freelancer diejenigen, die 4 Stunden pro Woche, eine Studie von Walton und BCG, die es sagt, 4 Stunden pro Woche, sich um Weiterbildung kümmert. Deutlich mehr als ein Festangestellter. Bedeutet, als Freelancer habe ich die Flexibilität. Ich kann viel einfacher mal ein neues Skill hinzulernen oder mir Gedanken machen, will ich in einen anderen Bereich gehen. Insofern, was die Sicherheit angeht, ist immer so dieses zweite Argument. Festanstellung und Sicherheit. Ja, jein. Es ist für meinen Begriff auch was an der deutschen Gesetzgebung liegt. Also zum Beispiel Freelancertum und Elternzeit ist eine ganz schlechte Kombination rechtlich. Und zwar einfach nur, weil ich muss zum Beispiel meine Versicherung weiterzahlen und die ganzen Sachen, die nicht schön laufen, die schön laufen, wenn man gesetzlich versichert ist und Angestellte, ist es eben nicht schön, wenn man selbstständig ist. Gleichzeitig ist eigentlich die Selbstständigkeit so schön, wenn man Elternzeit hat, wenn man flexibel wieder anfangen kann. Das heißt, ich muss nicht 50%, 60% Tandem, 100% oder sowas machen, sondern ich arbeite, wie ich Lust habe. Aber so gibt's halt gewisse Situationen, in denen, glaube ich, die Selbstständigkeit abschreckend ist und ich mehr Sicherheit mir wünsche als Arbeitskraft. Aber im Kern habe ich ein geringeres Risiko, wenn ich ganz viele verschiedene Kunden habe und mich durchgehend weiterentwickle.
Ich finde interessant, dass du eben das Beispiel Elternzeit gebracht hast, weil es gibt ja tatsächlich auch bei den Geschlechtern ein Gap, was das Thema Selbstständigkeit angeht. Das ist jetzt nicht nur der Tech-Gap oder der MINT-Berufe-Gap, sondern auch, also 2020 waren 6,1% aller weiblichen Erwerbstätigen selbstständig und bei den Männern waren es 10,5%. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, so Zahlen mit Vorsicht. Aber glaubst du, das liegt auch daran, dass Frauen dieser Faktor mit Elternzeit, Zeit für Familie, dass das in der Selbstständigkeit schwieriger einem gemacht wird? Oder gibt es noch andere Gründe?
Also ich will immer hoffen, dass nicht, dass wir endlich in einer Gesellschaft angekommen sind, wo Männer und Frauen das relativ gleich sehen.
Die Thema Zahlen sprechen dagegen, ja. Die, ja. Wenn man genau, die Monate das, sieht, die Männer das, Elternzeit das, nehmen und Frauen, würde ich sagen, wir sind noch nicht
ja,
dort.
Wir sind noch nicht dort, leider. Man will hoffen, zumindest bei den Freelancern, weil sie so zukunftsdenkend sind, aber mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es hat einen Einflussfaktor. Wir haben mit Sicherheit auch einen anderen Einflussfaktor und der ist das Sicherheitsbedürfnis im Allgemeinen, das Wahrgenommene, was wir auch häufig bei Unternehmer und Unternehmerinnen sehen, wo die Zahlen sich unterscheiden. Für meine Begriffe braucht es mehr Unterstützung. Und wir probieren, und wir sehen das auch in den Gesprächen mit unseren weiblichen Freelancern in der Community, dass es da einfach andere Themen gibt, bei denen wir unterstützen, als es bei vielen männlichen der Fall ist.
Zum Beispiel?
Freelancing geht immer darum, sich selbst zu verkaufen. Und das ist was die meisten gar nicht wollen und nicht können oder nicht können wollen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass da so ein paar testosterongetriebene Hocheinkommens-ITler eine einfache Zeit haben, einen hohen Stundensatz zu verlangen und ihre Sachen durchzuboxen, als viele weibliche, die dann häufig eher im Produktmanagement sind oder im Design und dann eher vorsichtiger sind. Gerade was so Stundensätze angeht. Das ist so, also auch in den Verhandlungen sehen wir ganz klar, wir müssen weibliche Freelancer eher mal pushen, den Stundensatz ein bisschen anzuheben. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Vorsicht, das ist es nicht überverkaufen, das sicher gehen wollen, dass das, was man verkauft, auch wirklich das ist, was man kann. Das sind vielleicht, ja, da hilft Testosteron den Männern nicht. Ich würde es so rum vielleicht definieren. Die Männer machen das falsch, die Frauen machen es eigentlich richtig.
Okay, naja, wenn dann aber ein Pay Gap rauskommt, dann ist es ja trotzdem nicht richtig.
Genau, aber der ist natürlich tatsächlich nicht so extrem bei den Freelancern.
Okay,
also im Verhältnis
Zahlen?
Ist der nicht so extrem. Ich habe welche gelesen, ich weiß aber nicht mehr, wo die waren. Ich war nur verwundert, dass er nicht so extrem ist.
Okay. Und wir haben vorhin schon über die IT-Branche gesprochen, aber auch generell auf euren Plattformen hast du einen Einblick, in welchen Bereichen sich besonders viele Freelancer da gerade anmelden?
Für uns, es gibt schon so Evergreens. Und das ist Tech, also alle Programmierer, Produktmanager, Designer, Content Creators, kann man ganz allgemein sagen, sind natürlich viel Copywriters dabei.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
So, das sind so die Hauptbereiche. Und was wir jetzt sehen, was neuer ist, dass mehr und mehr Recruiter, mehr und mehr Vertriebler auch den Weg ins Freelancertum finden. Das war davor nicht so stark der Fall und das nimmt jetzt zu.
Okay, aber es sind dann weniger die frei arbeitenden PsychotherapeutInnen oder auch JournalistInnen?
Ja, sind wir wahrscheinlich auch die falsche Plattform für. Also ich glaube, da gibt es so Plattformen wie CoachUp, die mit Sicherheit die richtige Anlaufstelle sind für Therapeutinnen und Coaches. Aber ich glaube, das liegt eher an unserer Plattform als daran, dass es die nicht gibt.
Du hast vorhin schon thematisiert, jetzt diese Lücke zwischen, was wollen eigentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Also sie wollen oft Freelance und den Unternehmen und was sie anbieten. Was ist denn so dein Eindruck? Wie gut sind Unternehmen darauf vorbereitet, dass vielleicht das, was sie früher angeboten haben, nämlich 9-to-5 und Kantine, dass das vielleicht nicht mehr so den Zweck erfüllt bei vielen?
Ja, Ich glaube auch da wieder, es gibt ganz verschiedene Ansichten. Ja? Es gibt Studien, die auch zeigen, dass so Kantinen was für die Belegschaft was ganz Tolles sind, die Belegschaft diese Benefits wollen. Mhm. Aber mit Sicherheit sind es die Themen, wo die bei denen die Unternehmen nicht hinterherkommen, die sich aus der Maslow'schen Pyramide ablesen lassen. Also wirklich diese Unabhängigkeit, Selbstständigkeitsthematiken, die auch im Unternehmen möglich sind. Dann sind es die abwechslungsreiche Tätigkeiten, also wie viel kann ich meinen Job verändern und mache ich immer wieder das Gleiche oder redundante Arbeiten. Flexibilität bei Arbeitszeiten, die fachliche Herausforderung, die Entwicklungsmöglichkeiten und dann aber auch so generell Weiterbildungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, auch den Job zu ändern. Mhm. Und jetzt hatte ich so ganz nebenbei gesagt, ja, Selbstständigkeit und flexible Arbeitszeiten, aber da ist schon nach wie vor ein großes Thema, Remote-Arbeit und flexible Arbeitszeiten. Und das ist sowas, wir haben mit Sicherheit einen massiven Sprung nach vorne gemacht mit der Pandemie, von der Arbeitsseite. Aber wir haben immer noch viele Unternehmen, die entweder ihre Leute zurückgerufen haben oder Unternehmen, die nicht wirklich auf ein Remote-First-Modell gesetzt haben. Mhm. Wir sind selbst ein Remote-Unternehmen, wir sind 30 Leute auf der Welt verteilt.
Ja, vielleicht auch gerade zur Transparenz, du machst diese Aufnahme gerade auch aus dem Ausland.
Ja, genau. Ich sitze gerade auf Fuerteventura, wo ich den probiere zu überwintern.
Ja.
Und unser Ansatz, dass wir remote first sind. Und wir glauben ganz fest daran, dass eine hybride Arbeit nur geht, wenn man remote first denkt. Mhm. Aber das bedeutet so einen krassen Umbau von Organisationskultur, von der ganzen Organisation, dass da, glaube ich, die meisten Unternehmen einfach nicht bereit sind. Und das auch eine der Hauptgründe, die bei uns Bewerber nennen, warum sie sich bei uns bewerben. 9 von 10 sagen, sie bewerben sich, weil ihr Unternehmen will, dass sie wieder zurückkommen oder Teilzeit zurückkommen.
Aber dieses Remote-Thema ist jetzt ja eigentlich nicht ein Freelancer-Only-Thema. Also ihr stellt ja die Leute bei euch vermutlich auch fest an, wenn du sagst Bewerbung, oder sind bei euch auch alle als Freelancer?
Also tatsächlich alle in Deutschland, muss ich ganz laut jetzt sagen, falls die Rentenversicherung zuhört, alle in Deutschland sind festangestellt. Im Ausland sind dazu tatsächlich bei uns alle als Freelancer angestellt. Mhm. Und da vielleicht noch ein kleiner Einschub. Und das sehen wir jetzt gerade bei den IT-Talenten, die inzwischen eben auch nicht mehr nur in Deutschland verkaufen, sondern auch in die USA oder die Nordics verkaufen, weil sie da bessere Stundensätze oder interessantere Projekte finden.
Mhm. Aber wenn wir es jetzt mal umdrehen würden und du sagen könntest, so was würdest du dir von Unternehmen, von gerade von HR auch vielleicht wünschen, damit sie zukünftig für ArbeitnehmerInnen interessant sind? Also was muss ich da ändern? Du hast jetzt eben schon das Thema Remote angesprochen.
Ich glaube, der Kern liegt darin, dass Unternehmen talentzentrisch denken müssen.
Mhm.
Und zwar sich um den Menschen zentral kümmern müssen. Es gab eine Studie von PwC im letzten Jahr, die herausgefunden hat, dass die größte Herausforderung für heute, die CEOs heute ist, in Deutschland, dass es keine Talente gibt. Also das Hiring von Talenten. Und gleichzeitig ist das Thema HR immer noch nicht angekommen bei den vor allem C-Level, dass es so relevant ist, wie man Talentmanagement macht, wie man sich darum kümmert, dass man das beste Talent bekommt. Und das bedeutet für mich, dass erstmal die C-Level sich umorientieren müssen und verstehen müssen, dass sie die Arbeitskräfte ins Zentrum ihrer Aktivitäten nehmen müssen.
Mhm.
Damit dann HR, was nicht eine Admin-Rolle ist, sondern eine ganz aktive Rolle im Unternehmen ist, stärken müssen und dann überlegen, wie können wir das Unternehmen umbauen, das Sinn macht. Also wie denken wir über Unternehmenskultur, wie denken wir über Kommunikation, wie denken wir über Vorgaben im Unternehmen, wie denken wir darüber nach, Leadership zu machen. Das heißt, wirklich ganz viel, in ganz vielen Bereichen sich nach der Arbeitskraft auszurichten.
Mhm. Du hast ganz am Anfang es schon mal angesprochen, auch mit der Bedürfnispyramide und dass dann vielleicht bei der kommenden Generation sich noch weiter was ändert. Du sprichst ja tatsächlich auch viel über die Generation Z, also die Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er Jahre geboren wurden. Was glaubst du denn, was danach kommt, Stichwort Freelance? Werden die überhaupt noch einsehen, irgendwie in ein Büro zu gehen und sich fest anstellen zu lassen?
Ja, gute Frage. Ich habe ja eine Hassliebe mit Gen Z.
Okay, das musst du genauer erklären.
Also einerseits bin ich Arbeitgeber und habe immer wieder meine Kontaktschwierigkeiten gehabt. Mhm. Andererseits bin ich Future of Work Fan und glaube, dass es einfach so wichtig ist, genau der Gen Z zuzuschauen, was sie wollen, warum sie aufstehen am Morgen und sich danach auszurichten. Also ich glaube, die Gen Z wird nochmal einen ganz extremen Einfluss haben, wie wir uns als Unternehmen umbauen. Es hat, glaube ich, aber noch einen größeren Einfluss und da tut mir die Generation unheimlich leid, und zwar aufs Bildungssystem. Das Bildungssystem ist verrostet und ist aus dem 19. Jahrhundert, wenn nicht noch älter, gefühlt zumindest. Es orientiert sich nicht an intrinsischer Motivation. Es orientiert sich nicht daran, die Sachen dann zu fördern, wenn die einzelne Person es kann. Projektorientiert zu denken und ein lebenslanges Lernen ins Zentrum zu rücken. Eine Gen Z ist aus Selbstverwirklichung getrieben. Das bedeutet, man muss als Arbeitgeber immer einen Weg finden, wie finde ich diese intrinsische Motivation? Was ist die intrinsische Motivation? Und wie kann ich damit den Leuten helfen, sich in meinem Unternehmen selbst zu verwirklichen und dabei gleichzeitig dem Unternehmen Mehrwert zu schaffen?
Mhm. Das finde ich interessant. Du hast eben von Hassliebe gesprochen als Arbeitgeber. Wo ist da der Hass? Das war jetzt mehr Liebe.
Ja, der Hass ist, dass es unheimlich anstrengend ist, mit der Gen Z umzugehen, weil man so das Gefühl hat, jede jüngere Person, die man anstellt, kommt eigentlich komplett unmotiviert rein und fordert nur, aber will nichts geben. So, und die vorigen Generationen gibt es immer noch viele, die einfach erstmal richtig liefern und ich muss hier richtig hart arbeiten, weil ich werde bezahlt. So sieht es die Gen Z nicht. Die sagt, das Gehalt verdiene ich eh, das steht mir auch zu. Jetzt liefer mal, lieber Arbeitgeber. Mhm. Und es fordert einen heraus. Und manchmal geht es einem auf die Nerven, aber es ist richtig, dass es passiert.
Okay. Nun finde ich ja auch bei dir interessant, du hast ja selber auch meine Großeltern hätten gesagt, keinen geraden Lebenslauf. Also du bist auch einmal mit einem Startup, wie du selbst sagst, damals gescheitert und hast da auch offen drüber gesprochen. Wie würdest du denn selber so darauf blicken, auf die Zukunft der Arbeit? Weil du sagst, das ist eigentlich dein großes Thema, Future of Work. Werden wir alle nur noch von Projekt zu Projekt arbeiten oder könntest du auch du dir irgendwann vorstellen, in eine Festanstellung zu gehen, die nicht bei dir selbst ist?
Also eine Festanstellung wird es bei mir auf jeden Fall nicht. Das war der Kampf meines Lebens, da nie reinzukommen. Ja, ich glaube, die Zukunft der Arbeit ist weniger geradlinig. Und ich glaube, die Zukunft der Arbeit ist vor allem für jeden individuell das, was gerade passt. Ich glaube, wir müssen wegkommen von Arbeitszeitmodellen von 50%, 80%, 100% Stellen. Ich glaube, es ist völlig irrelevant. Ich glaube, es gibt Zeiten im Leben, in denen eine Festanstellung gut ist, weil man vielleicht gerade Kinder bekommen hat und die Sicherheit will und vielleicht auch gerade nicht in der Phase ist, wo man extra viel arbeiten will, sondern so viel machen will, wie notwendig ist, um den richtigen Output zu bringen. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass Unternehmen dann nicht sich drum kümmern. Leider haben wir ein neues Gesetz, was wieder die Arbeitszeiterfassung gestärkt hat. Aber im konzeptuell, die Zukunft der Arbeit für mich ist ganz klar, dass es nicht um die Zeit geht. Mir ist egal, ob eine Person 30 oder 40 Stunden arbeitet. Es geht rein ums Resultat. Und ich glaube, da müssen wir umdenken. Das geht mit Sicherheit nicht überall und sofort, aber im Kern müssen wir da umdenken. Und dann müssen wir umdenken, dass es ein Hochverrat ist, wenn Leute kündigen. Mhm. Wir sollten Leuten helfen, im richtigen Moment aus dem Unternehmen rauszugehen, wenn es besser für die Person ist. Mhm. Und wir sollten als Arbeitgeber immer einen ganz aktiven, wir sollten erstmal zuhören und verstehen, was die Leute wollen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht liefern können, was die Person jetzt braucht, dann sollten wir den Leuten helfen, den richtigen anderen Job zu finden, die Weiterbildung zu finden, vielleicht sich im Unternehmen weiterzubilden, um dann wegzugehen. Es ist eine lebenslange Beziehung, die passiert und es ist für die Arbeitskräfte ein Weg, der Festanstellung, Freelance, Unternehmertum, vor und zurück sein kann, zwischendrin ein Sabbatical, eine Elternzeit. Es ist einfach nicht ein geradliniger Weg. Und ich glaube, wir müssen noch von einer Sache, die mich unheimlich stört, diesem Denken, dass man nur aufsteigt, indem man eine Führungskraft wird.
Mhm.
Egal wo. Der Vorarbeiter oder die Führungskraft mit Personalverantwortung. Nein. Es gibt Leute, die einfach unheimlich gut sind in dem, was sie machen. Und es gibt Leute, die unheimlich gute Experten sind. Es gibt Leute, die sich ins eine Thema einarbeiten, dann ein anderes Thema. Es sollte genauso dazu führen, dass die Gehälter hochgehen. Es sollte dazu führen, dass die Leute ernst genommen werden und dass die Leute Jobs bekommen. Und das ist was, was bei den Freelancern passiert. Ja, da geht es immer um die Skills. Es geht immer um die Fähigkeiten, die wir auch so als einzelne Bereiche aufzeigen. Und nicht darum, was war die vorige Position und wie lange war ich da drin.
Das war doch jetzt ein sehr schönes, leidenschaftliches Plädoyer für die Nicht-Festanstellung zum Schluss und den nicht geraden Lebenslauf. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, Marc Clemens.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und wenn Ihnen diese Folge von Rethink Work gefallen hat, dann gehen Sie doch gerne auch mal auf handelsblatt.com/mehrkarriere. Da gibt es momentan ein Handelsblatt-Abo-Angebot für 1 Euro und sehr viel mehr Karriere-Themen.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.